Berlin Bubble.
Berlin Bubble, wie in Zeiten von Corona. Wir sprechen über das Thema Homeoffice und was das für den Mittelstand bedeutet. Mein Name ist Egon Huschitt.
Ich bin Stefan Mauer. Hallo zusammen.
Und ich bin Matthias Banners.
Im Zuge der Corona-Krise arbeiten sehr viele Menschen von zu Hause aus. Wie ist es eigentlich bei euch beiden? Von wo aus arbeitet ihr?
Ja, ich sitze hier seit Wochen inzwischen im Homeoffice. Ich arbeite ja für Xing. Das heißt, das ist ein Unternehmen, das eh schon sehr digital gearbeitet hat. Das war für uns eine Sache von einem halben Tag. Die Chefs haben entschieden, alle ins Homeoffice, und dann haben vor allem am Standort Hamburg, da arbeiten mehr als 700 Menschen, die haben dann einfach alle ihren Laptop zusammengeklappt, haben den mit nach Hause genommen, sich da per VPN wieder ins Firmennetz eingewählt. Und das hat erstaunlich reibungslos geklappt. Also wir sind seitdem wirklich seit mehreren Wochen alle im Homeoffice, ich auch, und es funktioniert bisher.
Also als die Homeoffice-Diskussion anfing, ich arbeite übrigens für einen Wirtschaftsverband, habe ich auch das passende Equipment dafür gekauft, arbeite aber weiterhin im Büro, weil das ist eine große Etage hier in Mitte und auch ein Einzelbüro, also überhaupt kein Problem.
Ich habe vorher schon sehr viel mobil gearbeitet und tue das letztendlich immer noch, aber arbeite tatsächlich jetzt viel, viel mehr von zu Hause aus, weil die Cafés, wo ich sonst arbeite, als halbe Österreicher muss ich das ja, haben jetzt leider geschlossen, deswegen alles von zu Hause aus. Wie sehr ist bei euch Videokonferenz ein Thema?
Wir haben sehr, sehr häufig welche. Man legt sehr viel Wert drauf, dass irgendwie das Team, dass wir alle untereinander sprechen. Ich bin da in einem Team von ungefähr 10 Leuten. Und wir haben 3 Termine am Tag, die allerdings nicht verpflichtend sind. Also das nennt man dann, glaube ich, generell auch Social Check-ins. Das heißt, es soll explizit nicht nur über den Job gesprochen werden, sondern auch einfach so, wie es einem geht, was man gerade so macht. Das soll also so ein bisschen dafür sorgen, dass es trotz Isolation noch so einen gewissen Team-Spirit gibt.
Also ich nutze Videokonferenzen für Veranstaltungen und auch für soziales Miteinander, um andere Lobbyisten zum Biertrinken zu treffen. Für den Verband selber und für Gespräche mit Politikern greifen wir aber auf klassische Telcos zurück, was auch sehr gut funktioniert.
Aber ich glaube, für viele Menschen ist die Arbeit von zu Hause eine sehr neue Erfahrung. Und das musste ja auch dann tatsächlich, als es losging, relativ schnell gehen. Das heißt, es gibt teilweise unzureichende Sicherheitsmaßnahmen. Andererseits wurde dadurch einfach die Ausbreitung von Corona reduziert.
Das ist richtig. Und wenn man sich die Stimmung irgendwie halt nochmal anschaut, wir haben dazu ja auch ein Statement von Herrn Dr. Robert Grimm vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos, die das Ganze mal mit aktuellen Daten abgebildet haben.
Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie ist ein historischer Einschnitt. Seit Ende Februar untersucht das Marktforschungsinstitut Ipsos die Meinungen, Einstellungen und Verhalten der Menschen in Bezug auf den Ausbruch von Covid-19. Ipsos befragt wöchentlich 14.000 Menschen, davon 2.000 in Deutschland. Aus unserer letzten Befragung wissen wir, dass für 82% der Deutschen die Pandemie eine große Bedrohung für die Welt und für 70% für Deutschland darstellt. Staatliche Maßnahmen, das öffentliche Leben weitestgehend einzugrenzen, befürworten die meisten von uns. Die Menschen passen sich an. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die Furcht vor einer Ansteckung mit Covid-19 hat dazu geführt, dass wir unser Verhalten ändern. Wir konsumieren anders, haben direkte soziale Interaktionen eingeschränkt und wir weichen auf alternative Kommunikationskanäle aus, um mit Familienmitgliedern, Partnern und Kollegen in Kontakt zu bleiben. So gaben 75% der Deutschen an, häufiger zu Hause zu sein als noch vor einem Monat. Weitere 37% verbringen mehr Zeit in sozialen Netzwerken als zuvor. Die wirtschaftlichen Konsequenzen betrachten viele mit Sorge. 54% der Deutschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz oder die Zukunft ihres eigenen Geschäfts. Auch die Arbeitswelt ist im Umbruch. Rund 1/4 der Deutschen sind selten an ihrem Arbeitsplatz. Videokommunikation mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern spielen für über 1/4 eine größere Rolle im Berufsleben als noch vor 4 Wochen. Covid-19 treibt die Digitalisierung des privaten und Arbeitslebens weiter voran. Ob dies nur ein kurzzeitiger Trend oder eine bleibende Veränderung ist, wird sich in naher Zukunft zeigen. Sicher ist, wirtschaftlich überleben wird der, der sich an diese neue Realität anpasst.
Dazu hat auch Bitkom-Präsident Achim Berg gesagt, dass auch er die immensen Potenziale von Homeoffice und von digitalen Technologien sieht. Und er fordert die Unternehmen generell dazu auf, für Homeoffice geeignete Tätigkeiten mehr zu nutzen.
Naja, ich finde, was man nicht vergessen sollte, ist, dass wir uns aktuell ja aber in einer Ausnahmesituation befinden und in einer Stressphase für die ganzen Unternehmen, also nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Arbeitnehmer. Das heißt, das jetzt als Beispiel zu nehmen und zu sagen, okay, das wird jetzt dem Homeoffice und New Work und allem den Riesenschub verpassen. Ja, ich glaube schon, dass das an einigen Stellen durchaus so sein wird. Wir sollten aber jetzt nicht davon ausgehen, dass plötzlich alle das als den großen Heilsbringer erwarten, weil viele Menschen werden jetzt auch schlechte Erfahrungen damit machen, werden zu Hause sein, jetzt sind gleichzeitig noch die Schulen zu, müssen auf ihre Kinder aufpassen, sitzen sich vielleicht mit einem Partner viel zu eng auf der Pelle, können ihre Kollegen nicht mehr sehen. Also ich glaube, dass viele der Erfahrungen, die jetzt gemacht werden, auch vielleicht sogar das Homeoffice schlechter erscheinen lassen, als es ist. Das sollten wir nicht vergessen.
Das ist interessant, weil letztendlich, wir haben ja noch eine Veranstaltung zu dem Thema organisiert und da war einer der Experten, der Klaus-Dieter Sohn von der Stiftung Familienunternehmer. Und der hat einen sehr ähnlichen Punkt gemacht wie du, Stefan.
Also ich muss zugeben, das lässt sich schwer einschätzen, inwiefern Unternehmen davon betroffen sind oder wie viele betroffen sind. Aber klar ist natürlich, ein Unternehmen wird sicherlich jetzt während der Krise und auch auf dem Weg aus der Krise raus seine Mittel sicherlich zunächst für den originären Geschäftsbetrieb nutzen und nicht investieren in die Möglichkeit, dass Mitarbeiter mobil arbeiten können. Ich denke, das ist nicht das Vorrangige, was Unternehmen anstreben. Die müssen zusehen, dass ihr Kerngeschäft wieder ins Laufen kommt, dass Angebot und Nachfrage in Einklang gebracht werden und sie Geld verdienen. Denn das sichert ja letztlich den Arbeitsplatz. Alles andere, glaube ich, ist nachrangig. Aber was sie Alice natürlich gesagt hat, ist was Faszinierendes, was wir auch beobachten können, dass viele Mitarbeiter sagen, ich bin jetzt zwar im Homeoffice, aber eigentlich deshalb, weil ich sonst gesundheitlich gefährdet wäre. Ich will aber so schnell es geht zurück in die Firma, weil die Menschen auch ganz überwiegend diese sozialen Kontakte, also auch den physischen sozialen Kontakt suchen. Wir haben ja nun in unserer Gesellschaft einen sehr großen Anteil an Menschen, die als Single leben. Die sitzen zu Hause ganz alleine, die sind froh, wenn sie ins Büro kommen. Und ich frage mich auch, ob die Gewerkschaften vielleicht auch daraus lernen, mit ihrer ewigen Forderung das Recht auf Homeoffice oder auf mobiles Arbeiten, ob man das wirklich so krass in dieser Form braucht. Ich bin da also sehr, sehr skeptisch. Ich bin da ein bisschen auf Alice Seite. Ich fürchte auch, wir werden ein Zurück in das Büro erleben.
Aber ich glaube trotzdem, dass es auch für manche Unternehmen jetzt ein Punkt war, bei dem sie es eben gesehen haben, oh, ein paar Sachen gehen dann doch in Sachen Homeoffice. Ich glaube auch, dass der persönliche Austausch wichtig ist. Ich glaube tatsächlich, dass auch das Küchengespräch wichtig ist. Aber vielleicht wird das nicht die Leute jetzt gerade Vollzeit ins Homeoffice bringen, aber vielleicht 1-2 Tage die Woche.
Und es sind natürlich auch handfeste betriebswirtschaftliche Gründe, die irgendwie halt dafür sprechen, ne? Ich kann natürlich einiges an Fläche, die ich irgendwie miete, einsparen.
Ja, also ich glaube, dass dieser Effekt des Lernens, dass es eigentlich doch geht mit dem Homeoffice, dass der vor allem auf so einer Mittelmanagement-Ebene stattfindet. Weil was ich auch persönlich oft erlebt habe, ist, die Menschen haben eher einen leichten Zugang zum Homeoffice, der ein direkter Vorgesetzter irgendwie das in Ordnung findet und das selber vielleicht auch gerne nutzt. Und auf der anderen Seite haben die Leute eigentlich das unglaublich schwer, überhaupt ins Homeoffice zu dürfen und wenn sie es dürfen, da frei zu arbeiten. Wenn der Vorgesetzte sagt, da kann man eh nicht produktiv arbeiten, ich kriege da nichts hin, wenn ich alleine bin, und dann geht er davon aus, alle anderen können das auch nicht. Also ich glaube, dass das am ehesten die Ebene ist, auf der so ein persönlicher Lerneffekt einsetzt.
Aber kann es nicht auch ein Lerneffekt sein, dass die Leute jetzt eben sehen, oh, es geht ja doch, es passiert ja doch was? Ganz viele Leute sind eben zu Hause und die Produktivität in vielen Unternehmen ist eben trotz Homeoffice nicht drastisch eingebrochen.
Ganz genau, das ist nämlich der Lerneffekt, den ich meine. Also, aber das hat was mit der direkten Kette, also dem direkten Vorgesetzten zu tun und nicht so sehr mit dem Unternehmensentscheider, der oben sitzt. Dem ist es, glaube ich, am Ende egal, wie die Teams sich organisieren. Das ist halt ja eben Aufgabe des mittleren Managements und nicht die vom obersten Unternehmenslenker. Ich denke, was der oberste Unternehmenslenker, wo der halt schauen muss, ist, haben wir das Equipment dazu, haben wir die Hardware, haben wir die Software, haben wir die ITler, die das auch aufsetzen können, solche Systeme. Und ich denke, da haben wir gerade auf der obersten Management-Ebene, wenn es Defizite gibt, was diese Digitalisierung angeht, dann sind das diese Defizite, die sich dann oben zeigen. Und auf der Ebene drunter zeigt sich, wie ist eigentlich die Akzeptanz für so Dinge wie Homeoffice.
Na gut, ich kann aus meiner Perspektive sagen, so das Thema Koordination, gerade bei Wirtschaftsverbänden, da muss ja viel abgestimmt werden zwischen einzelnen Verbänden und mit den Mitgliedern. Das sind jetzt Erfahrungen, die gemacht werden, dass solche Sachen auch wirklich ganz gut funktionieren. Und zwar auch bei eher irgendwie halt den älteren Herren, die sich ehrenamtlich in Verbänden betätigen und derartigen Formaten eigentlich eher immer nicht so aufgeschlossen gegenüber waren. Also Koordination klappt. Wie schaut das denn bei euch aus, Stefan?
Ja, also ich glaube, bei uns ist es tatsächlich so ein bisschen ein Sonderfall. Ich bin Journalist, ich arbeite inzwischen auch noch dazu für ein sehr digitales Unternehmen. Ich war Korrespondent in Indien zwischendurch für die Deutsche Presseagentur. Wir haben sehr, sehr viele Dinge über die Entfernung abgestimmt, schon immer. Das gehört auch irgendwie zu meinem Job. Deswegen, ich bin da, glaube ich, gar kein so gutes Beispiel, weil für mich war es gar keine so große Umstellung. Ich denke, ich finde es eigentlich viel interessanter, was du erzählst, Matthias, wenn du erzählst, du hast halt da gerade die älteren Ehrenamtler, die irgendwie sagen, nee, ich mag eigentlich diesen persönlichen Austausch und die jetzt erst merken, es funktioniert auch anders. Es würde mich halt wirklich mal interessieren, auch ehrlich, wie, also was ist das, was die Leute davon abgehalten hat? Warum dachten die bisher, dass das so nicht funktionieren kann? Was ist die Ebene, die ihnen da gefühlt gefehlt hat?
Naja, ein persönliches Gespräch ist doch noch ein anderer Schnack als irgendwie halt eine Video- oder eine Telefonkonferenz, ne? Also wenn man sich wirklich irgendwie halt am Tisch gegenüber sitzt, auch mit Menschen, die man bereits seit Jahren, zum Teil seit irgendwie halt Jahrzehnten kennt, das kann dann auch ein Prozess sein, der irgendwie halt funktioniert. Und wenn wir uns jetzt anschauen, aktuell die Verhandlungen auf europäischer Ebene zum Thema, wie unterstützen wir die Länder, die irgendwie halt nicht mehr so gut Kredite bekommen. In der Vergangenheit, also bei den richtigen Treffen face-to-face, war es irgendwie halt viel einfacher, sich mal in kleinen Gruppen zu treffen, den einen oder anderen Deal zu machen. Und das ist jetzt natürlich alles irgendwie halt sehr viel komplexer, irgendwie auf dieser Videoebene dann irgendwie halt wieder kleinere Gruppen zusammenzuschalten. Also damit tut man sich durchaus schwer. Und dieses, wir treffen uns in der Real World, das ist eine sehr effektive Angelegenheit. Deswegen hat das auch immer recht gut funktioniert.
Ich glaube, das wird auch in Zukunft weiterhin gut funktionieren, dass es weiterhin Treffen in der realen Welt gibt. Aber ich glaube, wir haben alle gelernt, dass es auch eine Möglichkeit gibt, zwischendurch bestimmte Dinge nicht immer persönlich abstimmen zu müssen, sondern dass das auch auf digitalen Wegen geht. Und ich glaube, warum es bisher nicht ging, war, weil keiner gezwungen war, es wirklich zu machen.
Ist das ein deutsches Phänomen, über das wir das nicht gewohnt waren? Also, oder ist das nur ein Gefühl, was ich habe?
Also letztendlich, zumindest in Europa, irgendwie ist es überall relativ ähnlich zu Deutschland, so richtig progressiv, wenn wir mal tatsächlich das Baltikum und Skandinavien außen vor lassen, ist es schon immer sehr stark gewesen, irgendwie wir halten an dem fest, was wir haben. Da sind wir Europäer sehr konservativ.
Aber vielleicht ist das auch noch ein Punkt, wo es einen großen Unterschied zu Unternehmen gibt, die auch viel stärker in internationalen Teams bereits seit langem irgendwie halt zusammenarbeiten und auf einer Projektebene zusammenarbeiten. Also eher irgendwie halt so das Thema Startups, wenn es um digitale Geschichten geht, wo Sachen entwickelt werden.
Genau das hat auch Lena Stork beim Pub Talk nochmal erklärt, nämlich eine Fokussierung auf Kernkompetenz und solche Dinge.
Ein Punkt ist wirklich dieses Fokussierung auf eine Kernkompetenz. Das haben wir ja durch die Globalisierung, ist es schon sehr, sehr starker Trend, dass der Wettbewerb steigt und wenn ich mich zukünftig wettbewerbsfähig positionieren möchte, dann kann ich das nur, wenn ich etwas anbiete, was ich besser anbiete als alle anderen. Digitalisierung und Globalisierung zusammen sorgen dafür, dass Wettbewerb stärker wird, dass das Angebot von anderen und mein eigenes auch vergleichbarer und transparenter werden. Und das kann ich einfach nur darüber dann ausgleichen, dass ich sage, ich habe vielleicht nicht mehr wie früher 10 Services oder 10 Produkte, die ich anbiete und die ich auch von A bis Z selbst herstelle, selbst produziere, selbst ausliefere, sondern vielleicht konzentriere ich mich auf 3 Dinge, die mich richtig gut machen, die ich wirklich gut kann, besser als der Wettbewerb, besser als andere. Und diese biete ich auf einem globalen, digitalen Markt an. Das gilt sowohl für B2B als auch für B2C. Ich glaube, das ist wirklich essentiell.
Vielleicht ist es tatsächlich so, dass das etwas ist, was bei internationalen Unternehmen besser funktioniert, dass das die globalisierteren Unternehmen schon besser drauf haben. Andererseits ist das, wie auch Lena Stork eben sagte, ein guter Schritt, um das Ganze voranzutreiben, beziehungsweise um das jetzt wirklich zu nutzen, die Krise, um danach anders aufgestellt daraus hervorzugehen.
Ich denke, wir müssen da unterscheiden. Was wir jetzt bisher besprochen haben, waren die Arbeitsbedingungen, also sowas wie Homeoffice, Mobile Working etc. Und was Lena jetzt angesprochen hat, ist ja eigentlich das ganze Geschäftsmodell. Also dass das digitale Kanäle stärker nutzt, dass es eine stärkere Vergleichbarkeit gibt, eine internationale, die es vorher vielleicht nicht gab, dass es nicht mehr so eine große Rolle spielt, wie man lokal absetzt, sondern dass man sich einfach digital neue Märkte erschließen kann. Das ist ja nochmal eine ganz andere Blickrichtung, die natürlich jetzt auch nochmal an Wichtigkeit gewinnt, einfach weil es ja zum Beispiel gerade keinen stationären Handel gibt. Und natürlich sind dann digitale Kanäle plötzlich viel, viel wichtiger. Und wer die jetzt schon aufgebaut hat, wenn er an Endkunden verkauft, für den ist es natürlich sehr viel leichter. Ich glaube aber tatsächlich, von einigen kleinen Unternehmen abgesehen, die werden jetzt natürlich schnell schauen müssen, okay, wie kriege ich jetzt meine Vertriebskanäle digitalisiert? Das tun ja auch ganz viele. Aber von denen abgesehen glaube ich nicht, dass jetzt die aktuelle Disruption, die Corona bringt, dass die in der Hinsicht großen Unternehmen da noch so viel Feuer macht.
Wobei das natürlich für Mittelständler auch nochmal ein handfestes Learning sein könnte, irgendwie halt zu sehen, diese Koordination über digitale Kanäle, das tut gar nicht weh, das ist irgendwie halt gar nicht so schwer. Da kann ich vielleicht auch Dinge einfach nochmal ausprobieren und machen in Zukunft. Also, weil der Markt irgendwie halt doch ein bisschen größer ist als irgendwie halt mein eigenes Cluster, was ich vielleicht in der engeren, näheren Umgebung irgendwie halt bediene. Das macht mich vielleicht auch ein Stück weit unabhängiger.
Genau so, und das sehe ich eben auch, dass Corona die Leute dazu zwingt, bestimmte neue Dinge auszuprobieren, sich auf bestimmte neue Dinge einzulassen, weil sie keine Alternative haben. Und ich glaube, das Learning wird an vielen Stellen einfach positiv sein und man wird dem Thema danach, so ist zumindest meine Hoffnung, meine Einschätzung, dem Ganzen nicht mehr positive gegenüberstehen.
Aber gut, wie gesagt, gerade beim also Thema Learning, um nochmal zurückzuspringen auf die Mitarbeiterebene. Wir hatten ja auch Alice Greschko noch mit dabei, die ist Herausgeberin vom New Work Journal. Und ein wichtiger Punkt, den sie gemacht hat, war das Thema, wie machen wir denn irgendwie halt die Mitarbeiter irgendwie halt fit für diese neue Welt?
Ich denke, dieser Bereich Weiterbildung wird jetzt noch relevanter. Das koppelt sich nämlich mit den Aktivitäten, die Politik machen könnte, um digitale Technologien wie das Internet of Things zu fördern. Das ist ein Aspekt, der momentan noch Zukunftsmusik ist. Momentan der Einsatz der Internet of Things im produzierenden Gewerbe ist relativ niedrig in Deutschland. Wir wissen allerdings, dass Krisen aus dem Beispiel USA immer sehr stark dahingehend unterstützend und wie ein Boost wirken können, um solche Technologien umzusetzen. Nach der Finanzkrise 2008, 9, 10 in den USA gab es auf einmal eine Automatisierungswelle. Das ist ein ambivalentes Spiel, weil dadurch natürlich auch bestimmte Arbeitsplätze verloren gehen. Allerdings, wenn man das mit weitreichenden Qualifikationsmaßnahmen koppelt, wie es ursprünglich auch in dem Kurzarbeitsentwurf von Hubertus Heil vorgesehen war, Kurzarbeit mit Weiterbildungsmaßnahmen zu koppeln, kann durchaus eine Chance entstehen, dass in diese neuen Felder, die durch Digitalisierung in der Arbeitswelt entstehen, positive Effekte sich langfristig erübrigen. Allerdings, das ist zu dem gegebenen Zeitpunkt noch alles Zukunftsmusik. Das Institut für Arbeits- und Berufsforschung hat prognostiziert, dass im produzierenden Gewerbe in den nächsten 10 bis 15 Jahren knapp 800.000 Arbeitsplätze verschwinden werden. Es kann natürlich sein, dass sich jetzt alles beschleunigt. Und das muss auf jeden Fall aufgefangen werden durch eine sehr viel breitere Qualifikationsmaßnahmen beziehungsweise ein gesamtes Programm, um die Umwälzung abzufangen.
Aber ist es nicht genau diese Qualifikationsmaßnahmen, die jetzt kommen müssen und die wahrscheinlich jetzt wesentlich lieber angenommen werden, als hätte man die Leute dort einzeln hinmoderieren müssen?
Ja, also wie sie schon sagt, also dieser Effekt, den sie da jetzt beschreibt, den gibt es ja schon seit ja eigentlich 10 Jahren oder so. Aber viele, gerade kleine und mittlere Unternehmen haben sich ja sehr schwer getan, überhaupt sich da anzupassen. Klar kann das jetzt auch Impulse geben, dass dann einfach eine Entwicklung, die bisher nur schleichend war, plötzlich mit sehr, sehr großer Vehemenz losgeht. Ich bin halt mir nicht so sicher. Wir wissen ja heute noch gar nicht genau, wie lange uns Corona jetzt wie genau beeinflussen wird. Ich bin halt mal gespannt, ob das jetzt nicht nur ein kurzes Strohfeuer ist. Und wenn, wer weiß, vielleicht darf man ja in einem Monat wieder einigermaßen normal produzieren, arbeiten, ob dann nicht eigentlich alles wieder back to normal geht.
Und es ist natürlich auch eine Frage von Job Descriptions. Klar, wenn ich mir irgendwie halt gerade die Branchen anschaue, die jetzt die neuen systemrelevanten Branchen sind, Pflege, Einzelhandel, da ist natürlich auch nicht so viel Spielraum dafür, irgendwie halt die Menschen jetzt irgendwie halt komplett anders arbeiten zu lassen.
Naja, da finde ich schon, also da gerade was den Medizinbereich angeht, sind wir ja in Deutschland extrem konservativ und da tun sich gerade Quantensprünge. Ich meine, guck dir mal alleine die Telemedizin an. Bisher gab es da wahnsinnig strenge Vorgaben. Eine davon war, wer sich per Telemedizin von seinem Arzt beraten lassen möchte, muss im selben Quartal mindestens einmal vorher dort gewesen sein. Das heißt, ich musste viermal pro Jahr mindestens persönlich zum Arzt, damit ich mich zwischendurch per Video von dem beraten lassen kann. Das ist ja für die meisten von uns zum Glück völlig unrealistisch, dass wir so oft im Jahr zum selben Arzt müssen. Und das haben sie jetzt zum Beispiel aufgehoben. Sie haben Quotenregelungen aufgehoben, wie viele von den Beratungen per Video stattfinden dürfen und so. Und das ist ja nur eine der Sachen. Das andere Beispiel ist jetzt, dass wir die digitale Technologie auch einsetzen, zum Beispiel mit dieser Corona-App, die ja in Planung ist, dass man also die Ansteckungsketten besser nachverfolgen kann. Das ist etwas, was wahrscheinlich noch vor 1-2 Monaten undenkbar gewesen wäre. Und plötzlich sagen wir, ja gut, wenn wir es brauchen, dann probieren wir das mal. Und dann finden wir plötzlich auch eine europäische Lösung mit Open Source, mit gutem Datenschutz, so wie es aussieht. Das sind alles Dinge, die Verfechter von einer europäischen Technologieplattform etc. seit Ewigkeiten fordern. Und plötzlich macht es zack und da stehen Programme.
Genau das sehe ich aber auch, Stefan. Ich sehe einfach, dass das Ding uns wirklich jetzt digital durchaus nach vorne bringt. Es wird natürlich auch Stellen geben, wo man es wieder zurückbaut. Aber wir haben zumindest festgestellt, dass ein Teil der Wirtschaft damit zumindest gut umgehen kann und damit zumindest weiterarbeiten kann.
Klar, das stimmt auf jeden Fall. Um irgendwie halt nochmal ganz kurz auf diese Corona-App einzugehen, was ich ja interessant fand, war eine Story vom Neuen Deutschland gestern, die irgendwie halt darauf abgehoben sind, dass ein Unternehmen von Herrn Maschmeyer in die Corona-App investiert hat.
Matthias, ich bin fasziniert, dass du das Neue Deutschland liest.
Tja.
Naja, also natürlich gibt es jetzt, was diese Dinge angeht, auch Kritikpunkte. Es ist ja nicht plötzlich, dass da auf einmal der Leuchtturm steht und der alles überstrahlt und eine blitzsaubere Geschichte dahin baut. Aber das ist ja auch wieder was, wo man diesen Effekt sehen kann. Natürlich gibt es jetzt Kritiker, natürlich gibt es Leute, die auch zu Recht warnen, dass man da mit dem Datenschutz aufpassen muss etc. Aber es wird jetzt halt mal gemacht und es wird jetzt auch mal in einem großen Konsortium gemacht. Da sind, soweit ich weiß, über 150 Firmen und staatliche Stellen beteiligt. Da kann dann von mir aus ist da auch eine vom Maschmeyer dabei, aber es gibt einen Zusammenschluss, es wird gemeinsam entwickelt. Es wird nach Open-Source-Grundsätzen entwickelt. Das sind also vieles von dem, was da jetzt passiert, auch wenn da natürlich nicht alles blitzsauber läuft, ist sehr nah dran an dem, was viele gefordert haben, die ein gemeinsames europäisches digitales Projekt irgendwie gefordert haben.
Insofern sehen wir doch diese Corona-Krise zumindest aus diesem Aspekt positiv und hoffen auf eine gute Weiterentwicklung dieses Themas, auch wenn wir das leidige Thema mit dem Virus endlich hinter uns gelassen haben. Vielen Dank an die Runde.
Dankeschön. Danke und schönen auch. Tag noch.
Das war Berlin Bubble.